Stellen Sie sich vor, eine Software mit künstlicher Intelligenz bündelt alle Belege und präsentiert Ihre Steuererklärung. So stellt sich das Christian Lindner vor, und zwar eine Kombination aus der Steuersoftware Elster und Machine Learning. Die könnte das möglich machen. Komplizierte Formulare und große Datenmengen, die gibt es nicht nur bei der Steuererklärung, die gibt es auch in der Pharmaforschung, zum Beispiel in klinischen Studien, die vor einer Medikamentenzulassung stehen. Und auch hier kann KI Arbeitsabläufe beschleunigen.
Wir haben natürlich einen großen Datenfundus von historischen Studien. Das heißt, aus diesen ganzen Placebo-Daten heraus entwickelt man eben mittels künstlicher Intelligenz ein Wissen, wie ein solcher Kontrollarm in der Erkrankung und genau in diesen Patiententypen aussehen würde. Und das erlaubt es uns, den Kontrollarm, den Placebo-Arm zu simulieren und dadurch die Studie zu beschleunigen. Und es erlaubt uns auch, dass mehr Patienten vom Wirkstoff dann profitieren und gar nicht mit der Kontrolle, mit dem Placebo behandelt werden müssen.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Ich bin Franziska Walser und das ist der zweite Teil unseres Schwerpunkts zu KI in der Pharmabranche. Und ich spreche heute mit meinen beiden Co-Hosts. Bei mir im Studio ist Dr. Rolf Hömke. Er ist Forschungssprecher des Verbands der Forschenden Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke.
Ja, schönen guten Tag.
Und ebenfalls dabei, aber digital zugeschaltet, ist Dr. Britta Wagenhuber. Sie leitet die quantitative Systempharmakologie bei Sanofi Deutschland und kann uns aus dieser Unternehmenserfahrung heraus konkrete Einblicke in Anwendungsbereiche für KI geben. Herzlich willkommen, Frau Wagenhuber.
Guten Tag, ich freue mich sehr.
Herr Hömke, Frau Wagenhuber, gibt es denn eine lästige Alltagsaufgabe, für die Sie am liebsten eine KI-Lösung hätten, aber noch keine gefunden haben?
Also ich staune, für was es mittlerweile welche gibt. Also eine Sache, man geht durch die Natur, man sieht irgendwelche Wildblumen blühen, fragt sich, was ist das? Ach ja, wunderbar, hält das Handy drauf, die App mit der KI sagt einem Ping, das geht, das ist wirklich wunderbar.
Und bei Ihnen, Frau Wagenhuber, fällt Ihnen da was ein?
Ach, eigentlich möchte ich mich meinem Vorredner anschließen. Also ich bin auch nach wie vor sehr froh und erstaunt, wie viel mittlerweile schon geht mit künstlicher Intelligenz oder ChatGPT. Also viele Alltagsfragen kann man ja einfach mal so in den Raum werfen und bekommt dann schon eine Antwort. Das ist schon sehr faszinierend und toll. Und ich bin sehr gespannt, was sich in den kommenden Jahren noch weiter ergeben wird.
Und zwar im Alltag und auch in der klinischen Forschung. Das ist ja unser Thema heute. Herr Hömke, wir haben ja im Podcast schon öfter über klinische Studien gesprochen. Also da ist ja einiges zu tun, Probandinnensuche, Genehmigungswege. Das kostet, das dauert. Also ein notwendiges, aber auch ein mühsames Geschäft, wo 50% der Gesamtentwicklungskosten eines Medikaments anfallen in dieser Phase. Was genau macht es denn so teuer und aufwendig?
Also, dass tatsächlich jetzt entweder Gesunde am Anfang oder später dann eben Patienten oder Patientinnen konkret behandelt werden und eben die Behandlungsergebnisse protokolliert werden, das ist überhaupt nur ein Teil davon. Denn bevor man sowas machen kann, muss man sehr, sehr gründlich planen. Das wäre ja wirklich komplett inakzeptabel, wenn man schlampig geplant hat und man hat zu wenig Patienten einkalkuliert oder man hat sich nicht wirklich gut überlegt, was sind die relevanten Messungen, die ich machen muss, um den Therapieverlauf wirklich erfassen zu können und so weiter. Also riesige Planungsphase, das alles muss dann auch verschriftlicht werden, denn man muss ja beantragen, dass man eine Studie machen darf. Das verschlingt Zeit und viel, viel Arbeitskraft natürlich. Dann eben die eigentliche Durchführung muss gut organisiert werden. Man braucht die richtigen Kliniken oder Arztpraxen dazu. Richtig heißt, die müssen die richtige Kompetenz haben. Aber dann muss es auch tatsächlich dann solche Patienten und Patientinnen geben. Es nützt ja nichts, wenn die einen passenden Patienten, sage ich mal, im Jahr haben, den sie überhaupt fragen können, ob er an dieser speziellen Studie teilnimmt.
Das ist eine Frage
Studie
des Einzugsbereichs so, ja, sozusagen.
Genau.
Ne? Mhm.
So, wenn das alles gemacht ist, dann muss man es auswerten natürlich und diese ganze Auswertung muss man wieder dokumentieren. Also ein ganz riesiger Aufwand vor und nach dem, was man sich eigentlich unter einer Studie vorstellt.
Das stimmt, man sieht immer nur diesen Teil, wo dann wirklich die Medikamente verabreicht werden in den drei Phasen. Ja. Aber genau, davor und danach ist natürlich auch noch ein enormer Aufwand. Frau Wagenhuber, jetzt konkret aus Ihrer Erfahrung bei Sanofi, wenn Sie auch jetzt diesen ganzen Verlauf sehen von Studiendesign bis dann zur Durchführung, bis zur Auswertung, wo sehen Sie denn das größte Potenzial für KI oder wo haben Sie vielleicht schon konkrete Erfahrungen gesammelt?
Also künstliche Intelligenz kommt mittlerweile bei uns in vielen Phasen der klinischen Entwicklung zum Einsatz. Und ein ganz konkretes Beispiel aus unserem Arbeitsbereich ist eben der Einsatz der virtuellen Patientinnen und Patienten. Wir erstellen Computermodelle, die reale Patienten repräsentieren und die erlauben es uns, die Wirksamkeit und die Sicherheit von Medikamenten vorab am Computer zu simulieren, bevor es zur realen Studie kommt. Und das hat natürlich den ganz enormen Vorteil, dass wir viele, viele unterschiedliche Szenarien vorab am Computer simulieren können und dann eben nur das vielversprechendste in der realen Studie testen. Das heißt, dieser Planungsaufwand, auf den Herrn Hömke eben verwiesen hat, den optimieren wir durch den Einsatz von virtuellen Patienten, um damit dann eben das optimale Studiendesign auszuwählen. Das bedeutet das optimale Dosierungsschema, das bedeutet die optimale Messung von Biomarkern, den Einschluss der Patientinnen und Patienten in die reale Studie. All das simulieren wir und optimieren wir vorab am Computer, auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Also man hat einen Wirkstoff und dann überlegt man sich, der könnte auf dieses Krankheitsbild passen und auf dieses Krankheitsbild. Und dann spielt man das an so einer Art digitalen Patienten, Patientin durch,
genau.
Also so in der Art und gibt dann mal ein bisschen mehr Wirkstoff, bisschen weniger Wirkstoff und dann tastet man sich schon so ein bisschen genauer an das Optimum heran, quasi.
Genau, richtig. Also wir simulieren den Wirkstoff in unterschiedlichen Erkrankungen auch in unterschiedlichen Patientensubtypen und testen sehr viele Dosierungsschema, unterschiedliche Dosislevel, unterschiedliche Verabreichungsschemata des Wirkstoffs. All das testen wir und suchen dann das Optimale für die reale Studie.
Und wenn man das dann weiterdenkt, also dann würde ja so ein Studiendesign, würde ja dann eingereicht werden, muss ja erstmal genehmigt werden, so eine Studie.
Genau.
Haben die dann auch bessere Chancen bei der Genehmigung? Wenn man diese Vorarbeit da reinsteckt sozusagen?
Genau, dieses Wissen und diese Vorarbeit fließt auch in den Genehmigungsprozess ein. Das heißt, bei der Einreichung der Studie wird genau beschrieben, was wir vorab errechnet haben. Und das ist auch ein Teil dieses Genehmigungsprozesses, der dann auch nachvollzogen wird.
Herr Hömke, wie ist das so im Branchenvergleich? Würden Sie sagen, das ist was inzwischen alle machen? Weil man will natürlich, dass so eine Studie genehmigt wird. Ne? Da will man natürlich gute Vorarbeit leisten.
Also wir haben unsere Mitgliedsfirmen gefragt, wie so ihr Einsatz von KI ist und im Grunde haben uns alle bestätigt, dass sie KI einsetzen. Aber es gibt schon durchaus Unterschiede, wo jeweils KI eingesetzt wird. Gerade im Bereich der klinischen Studien gibt es, keine Ahnung, 20 verschiedene Stellen, wo man sie einsetzen könnte. Und da haben einige Firmen natürlich mit bestimmten Sachen durchaus schon mehr Erfahrungen als andere.
Okay. Und dann hat man sehr gute Unterlagen eingereicht mit diesen Simulationen, die vorher laufen können. Dann gibt es ja so einen Punkt, den kann man dann eigentlich nicht beschleunigen. Wie lange dieser Weg dann durch die Ethikkommissionen durch ist und durch die Arzneimittelbehörden? Oder ist da auch Potenzial für KI?
Also das sind natürlich, das sind Dinge, die eben genau die Arzneimittelbehörden machen müssen und die Ethikkommission. Die haben ohnehin jetzt schon relativ enge Zeitvorgaben bekommen, gerade auch mit der neuesten Gesetzgebung nochmal für bestimmte Fälle noch etwas enger. Die müssen sich eben so organisieren, dass sie in diesem Zeitrahmen arbeiten können. Mhm. Aber für die Unternehmen kommt es, glaube ich, natürlich darauf an, dass sie ihre eigenen Prozesse eben wirklich so zügig und dabei trotzdem mit voller Gründlichkeit durchziehen können, um dann eben ein gutes Gegenüber zu sein für Behörden, Ethikkommissionen und so weiter, wenn man über eine zu genehmigende Studie spricht oder wenn man im Anschluss daran eben über Ergebnisse spricht.
Und so wie ich das gelesen habe in dem Biotech-Report, es gibt ja diesen Bereich Clinical Writing, also das heißt, die KI könnte auch so eine Art von Rückfragen durch die Arzneimittelbehörden antizipieren, Regularien und so weiter. Also die könnte einen schon so ein bisschen auch so eine Sparring-Partnerin sein, ne?
Ein Stück weit. Genau. Also Sie haben gerade den Biotech-Report erwähnt. Wir haben als Verband zusammen mit der Boston Consulting Group in diesem Jahr eben eine uns intensiv die künstliche Intelligenz-Anwendung angeguckt. Das ist der Biotech-Report 2024. Findet man auf vfa.de unter den Publikationen ganz leicht, bringt unglaublich viele Beispiele und Schlussfolgerungen auch aus dem Einsatz in der Branche. Und da ist genau das auch dabei, dass uns Firmen berichtet haben, sie können die KI nutzen, um die Erfahrungen früherer Genehmigungsverfahren sozusagen dahin auszuwerten, dass sie sich schon denken können sozusagen, was so typische Rückfragen sein werden, die auf einen Studienantrag kommen. Und wenn man es schon weiß, dann kann man natürlich einen entsprechenden Passus auch direkt in diesen Antrag reinschreiben, damit man diesen Punkt von vornherein eben abklärt und dann nicht nochmal eine extra Schleife über Rückfrage und Antwort drehen muss.
Ja. Okay, und Frau Wagenhuber, also jetzt hätten wir sozusagen diese Hürde genommen bei unserer Studie, die wir uns gerade vorstellen. Und dann stehen ja diese Phasen 1 bis 3 an. Was ist denn da bei Sanofi in der Umsetzung an KI im Einsatz oder in Planung oder vorstellbar?
Also bei Sanofi kommt künstliche Intelligenz in den gesamten Entwicklungsetappen, also Phase 1 bis Phase 3 und Zulassung bereits zum Einsatz. Wie vorhin schon erwähnt, wir setzen die virtuellen Patienten ein, um diese Studienphasen zu optimieren vorab. Und auch bei der Durchführung der Studie kann künstliche Intelligenz von großem Nutzen sein. Sprich, vorhin, Herr Hömke, hatten Sie auch schon das Thema Reichweite angesprochen. Das heißt, künstliche Intelligenz kann dabei helfen, die Patientinnen und Patienten zu finden, die von einer Behandlung, die in der klinischen Phase getestet wird, auch erreicht werden und damit eingeschlossen werden können in die klinische Studie. Sie kann auch dabei helfen, die richtigen Patientensubtypen für einen bestimmten Wirkmechanismus auszuwählen, die am meisten von der Behandlung mit einem bestimmten Medikamentenkandidaten profitieren würden. Oder eben auch bei der Durchführung der Studie, sprich digitale Biomarker. Das heißt, schon zu Hause in der gewohnten Umgebung können mittlerweile die Patientinnen und Patienten auch viele Daten selber erheben, zum Beispiel mit einem Smartphone oder mit einem Smart Device, die dann auch für den Test der Studie eingesetzt werden können.
Also das wäre so eine Sensorik,
genau,
zum Armbänder, Beispiel. Pulsmesser, sowas in der Art. Und dann wäre man einen Schritt in Richtung dezentrale Studien, was ja auch so ein Zukunftsthema ist. Ne?
Genau, richtig, ja. Mhm.
Okay. Ja.
Und all diese Daten würden dann in sozusagen die Patientenakte zu dieser Studie einfließen und da auswertbar sein.
Und was ich auch gelesen habe, eben in diesem erwähnten Biotech-Report, ist, dass es ja auch sowohl für das Personal, was die Studien durchführt, als auch für die PatientInnen die Möglichkeit gibt, zum Beispiel sowas wie ein Chatbot, ne? Dieses, ich habe irgendwie Bauchschmerzen, kann es damit zusammenhängen? Oder also, dass man da auch in der Betreuung wirklich vielleicht Chancen hat, KI einzusetzen.
Das gehört auch in das Repertoire. Es gibt eben Anwendungen, sage ich mal, die so ein bisschen mehr sind wie das, was man auch vielleicht jetzt aus dem Alltag schon kennt, ChatGPT und Co-Piloten und so weiter. Und dann gibt es eben diese anderen KIs, die man ganz speziell auf einen ganz bestimmten Zweck hin programmiert, die man intensiv trainieren muss. Natürlich, die sind ja nicht schlau aus sich heraus, sondern die müssen eben intensiv trainiert werden mit Erfahrungsdaten aus der Vergangenheit. Also meinetwegen eben Genehmigungsverfahren von zig Medikamenten, die schon mal früher durchgelaufen sind. Oder eben klinischen Studien, die alle zu einer bestimmten Krankheit schon mal gemacht wurden mit anderen Medikamenten in der Vergangenheit, damit diese KI eben einen Fundus hat, aus dem heraus sie eben Dinge rausziehen kann, die sie dann eben vorschlagen kann, wenn man sie fragt, wie bauen wir diese Studie jetzt für dieses neue Medikament am sinnvollsten auf.
Ja.
Und das sind eben alles Spezial-KIs und manche Firmen entwickeln die selbst im eigenen Haus, andere arbeiten eben zusammen mit spezialisierten Anbietern, aber es gibt nicht diese eine Allerwelts-KI, die man sozusagen alles und Klar. jedes in dem Zusammenhang mit klinischen Studien fragen könnte und die wirft dann was aus. Nein, so funktioniert
das nicht.
Nee, das
ist dann sehr spezialisiert, ja. Frau Wagenhuber, weil Sie auch gerade diese Sensorik angesprochen haben, sehr spannend und auch im Biotech-Report erwähnt, ist ein Projekt von Sanofi, eine Studie zu atopischer Dermatitis, wo es um Kinder geht und wo auch ganz besondere Sensoren ja auch eingesetzt wurden. Ne? Nämlich nicht welche, die man am Körper trägt, sondern die auch nachts zum Beispiel den Schlaf messen können und so weiter. Können Sie dazu noch mal kurz was sagen?
Genau, das sind spezielle Sensoren, die von einer Firma entwickelt wurden und die eben im Raum zu Hause aufgestellt werden bei den Patientinnen und bei den Patienten. Und diese Sensoren zeichnen dann wirklich über den Tag hinweg, aber auch nachts vor allem auf, wie ist so die Bewegung der Patientinnen und Patienten. Und durch die Behandlung verbessert sich da etwas, sprich, kratzen oder jucken die Patienten sich vor allem nachts weniger und haben dadurch einen ruhigeren Schlaf. Das sind natürlich sehr relevante und interessante Daten, die da aufgezeichnet werden, die dann eben auch zeigen, wie ist der Nutzen des Medikaments, das getestet wird, für die Patientinnen und Patienten. Weil gerade nachts der Juckreiz, das ist schon etwas bei atopischer Dermatitis, das die Patientinnen und Patienten sehr beeinträchtigt.
Ja, und das fand ich so spannend, weil man würde da ja in der konventionellen Studie ohne KI, würde man da halt vielleicht hinkommen über eine Befragung oder, ne, gerade wenn es so kleine Patienten sind, die können das ja vielleicht gar nicht sagen und dass man da eine Objektivität in die Daten reinkriegt über KI, die es ja sonst gar nicht gäbe. Deswegen fand ich das spannend. Und dann gibt es ja noch das Thema virtuelle Studienarme. Was ist das denn?
Also unter virtuellen Studienarmen kann man sich eben zum Beispiel den Einsatz der virtuellen Patienten vorstellen, die ich vorhin erwähnt hatte. Sprich, wir haben natürlich, wie auch vorhin von Herrn Hömke erwähnt, schon großes Wissen, einen großen Datenfundus von historischen Studien und haben zum Beispiel ein gutes Wissen in bestimmten Erkrankungen zu den Kontrollarmen. Das heißt,
also die ein Placebo kriegen, ne? Um das nochmal klar zu machen.
Genau,
also der Kontrollarm
richtig.
Ist ja der, wo die Erkrankung auch vorhanden ist, aber eben konventionell behandelt wird und nicht mit dem neuen Medikament, was getestet werden soll.
Genau, richtig. Also die Patienten in der Studie, die eben ein Placebo erhalten. Aus diesen ganzen Placebo-Daten heraus entwickelt man eben mittels künstlicher Intelligenz ein Wissen, wie ein solcher Kontrollarm in der Erkrankung und genau in diesem Patiententypen aussehen würde. Und das erlaubt es uns, unter anderem den Kontrollarm, den Placebo-Arm zu simulieren und dadurch dann eben auch die Studie zu beschleunigen. Und es erlaubt uns auch, dass mehr Patienten vom Wirkstoff dann profitieren und gar nicht mit dem Placebo behandelt werden müssen.
Ja, gerade wenn es eben um Krankheiten geht, die bisher nicht gut behandelbar sind, viele Patienten und Patientinnen natürlich in so eine Studie reingehen in der Hoffnung, dass sie auf die Weise nochmal eine Behandlung bekommen, wie sie sie normalerweise nicht kriegen könnten von dem zugelassenen Status her. Und die sind natürlich auch sehr viel interessierter, wenn man ihnen sagen kann, ja, die Kontrolle sozusagen, die können wir im Computer machen und Sie können jemand von denen sein, die tatsächlich die neue Behandlung bekommen. So. Da würde mich aber mal interessieren, ist das, also das Konzept ist ja schon eine Weile in der Welt, ist das was, worauf sich Genehmigungsbehörden mittlerweile einlassen, dass die sagen, jawohl, sie können so einen Kontrollarm, so einen virtuellen Kontrollarm machen im Rahmen der Studie oder sagen die, nein, wir wollen trotzdem noch einen Arm, also eine Gruppe von echten Patienten und Patientinnen, die eben die Vergleichsbehandlung bekommen. Mhm. Das würde mich interessieren.
Ja, gute Frage.
Ja, vielleicht noch ergänzend auch zu den virtuellen Kontrollarmen vorab. Also das eine ist natürlich, dass man einen Placeboarm durch eine Simulation mindestens ergänzen kann. Das andere ist auch, wie vorhin auch schon angesprochen, also es gibt natürlich seltene Erkrankungen zum einen. Es gibt auch Erkrankungen, die sehr schwerwiegend sind. Und das sind eben sehr vulnerable Patienten, über die man hier spricht und wo es auch häufig natürlich noch keine Therapiemöglichkeit gibt. Oder auch Kinder sind sehr vulnerable Patientengruppen, wo es eben auch durchaus ja sehr schwierig ist, die Studie durchzuführen. Und manchmal hat man auch wirklich nur sehr wenige Patienten zum Einschluss in eine Studie, zum Beispiel einer seltenen Erkrankung. Und auch hier sind diese virtuellen Studien bereits im Einsatz und auch von sehr großem Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Und das ist eben auch ein Beispiel, wo dieser virtuelle Ersatz, diese virtuelle Studie in virtuellen Patienten genehmigt wurde oder akzeptiert wurde von den Behörden und eine Zulassung in der Kombination Datenerhebung in der realen Studie plus Simulationen in virtuellen Patienten für die Zulassung akzeptiert wurde. Mhm.
Aber setzt natürlich heraus, dass wir die notwendigen und auch qualitativ hochwertigen Daten haben, um eben erstmal so einen virtuellen Studienarm aufzusetzen, ne? Also es muss, muss Vorforschung existieren
das ist
und
korrekt.
Verfügbar sein.
Ja. Also diese virtuellen Patienten, über die ich sprach, die erfordern einen großen Wissens- und Datenschatz über die Erkrankung und die Pharmakologie. Also das sind wissensgetriebene Modelle, die die Pharmakologie abbilden und die die Pathophysiologie der Erkrankung abbilden. Das heißt, viel Wissen und viel Daten fließt vorab in die Bildung, in die Generierung der virtuellen Patienten ein. Und das ist natürlich die notwendige Grundlage, um sowas durchführen zu können.
Vielleicht können wir jetzt noch einmal auf den letzten Schritt schauen, also nach Phase 3, nämlich die Auswertung. Wo liegt denn da Potenzial für KI?
Also künstliche Intelligenz ist da auf jeden Fall ein sehr großes, ein sehr gutes Hilfsmittel, weil wir sprechen ja über sehr große Datenmengen. Und die Stärke von künstlicher Intelligenz ist eben, Muster in großen Datenmengen zu erkennen, die vielleicht für einen einzelnen Forscher, Wissenschaftler nicht direkt ersichtlich ist. Das heißt, zum einen können wir, wie eben erwähnt, viel größere Datenmengen aufnehmen, zum Beispiel durch digitale Biomarker, die in Studien eingesetzt werden. Und dann mittels künstlicher Intelligenz können wir diese großen Datenmengen gut auswerten und eben Muster erkennen, Verständnis generieren, was durch einen einzelnen Wissenschaftler gar nicht so leicht möglich ist, weil es schon sehr komplex ist. Zusätzlich dazu können wir die vorhin beschriebenen Krankheitsmodelle einsetzen, um auch Daten, die gemessen wurden, zu erklären. Weil diese Computermodelle, die die Krankheit abbilden, bieten zum einen den Vorteil, dass man eben, wie gesagt, die Wirksamkeit eines Medikaments vorhersagen und simulieren kann. Aber zum anderen können sie auch gut Daten erklären, weil sie eben als Grundlage das Verständnis der Erkrankung mit in sich beinhalten. Also auch eine Erklärmöglichkeit der Daten bietet sich hier durch diese neuen Technologien, was halt sehr wertvoll ist.
Und so ein Biomarker könnte sein, weiß ich nicht, Sauerstoffsättigung im Blut, irgendein, also was genau wird da wie gemessen?
Das ist ein Messwert im Blut, der erhoben wird. Und dieser Marker ist sehr spezifisch für die Erkrankung. Das heißt, in jeder Erkrankung gibt es unterschiedliche Biomarker. Eingängiges, einfaches, bekanntes Beispiel in der Diabetes, da ist natürlich der Zucker im Blut ein Biomarker, der gemessen wird und den man eben durch die Therapie beim Diabetiker auf einem guten Level halten möchte.
Okay, also man sucht sozusagen nach so einem Leitwert, der einfach besonders aussagekräftig ist für eine Krankheit. Und den verfolgt man dann.
Genau, den misst man über die Zeit und schaut sich an, wie verändert der sich unter der Behandlung. Ein Biomarker ist bei Erkrankten, weicht der vom gesunden Wert ab. Und die Therapie möchte diesen abweichenden Marker, zum Beispiel im Blut, wieder auf den gesunden Wert zurückbringen, um die Krankheit zu therapieren.
Herr Hömke, haben Sie vielleicht noch ein konkretes Beispiel, was Sie aus dem Biotech-Report ergänzen können?
Na klar. In vielen Fällen wird ja in einer klinischen Studie eben der Therapieverlauf und hoffentlich eben auch das therapeutische Ergebnis, das Positive, erfasst über MRT-Bilder.
Genau, oder Tumor eben, wird größer, kleiner, ja, solche Sachen
genau,
zum Beispiel. Ne?
Oder genau, oder CT-Bilder oder PET-Scan. Und solche Bildauswertungen sind zum einen natürlich für Menschen, die das tun, einigermaßen aufwendig. Und es hat immer eine Prise was Subjektives. Hm. Und es kann zwar jetzt ein Auswerter oder eine Auswerterin für sich da eine sehr gute Homogenität der Bewertung erzielen. Aber wenn Sie natürlich, keine Ahnung, von ein paar tausend Leuten solche Daten haben, dann sitzen da verschiedene über den Bildern und jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Bias. Hat man eben mit KI jetzt eine Möglichkeit, dass man wirklich all solche Bilder von eben meinetwegen wirklich Tausenden von Studienteilnehmern und Studienteilnehmerinnen nach einem einheitlichen Maßstab auswertet. So, und bekommt damit eben doch einiges von diesem möglichen Bias nochmal raus. Das ist unbedingt positiv.
Ich danke Ihnen sehr. Das war KI in klinischen Studien, der Podcast Microscope mit VFA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hömke und mit Dr. Britta Wagenhuber vom Pharmaunternehmen Sanofi. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank, sehr gerne.
Mehr zum Thema, zum Beispiel den Biotech Report 2024, über den wir gesprochen haben, finden Sie online www.vfa.de und dann unter dem Stichwort Publikationen. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann hören Sie auch gerne die erste Folge unseres KI-Schwerpunkts mit meinem Kollegen Philipp Eins. Da geht es um den Zusammenhang zwischen KI und Wirkstoffentwicklung mit Praxisbeispielen und Einblicken vom Pharmaunternehmen Merck. Ich bin Franziska Walser und danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.